Deutschlandfunk.
Rabea, schlafen in Schwerelosigkeit. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufregend ist das?
Ich würde dem definitiv ein 10 geben. Ich meine, aufregender geht's nicht, oder?
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und heute mit Rabea Rogge, der ersten Deutschen im All.
Mit 29 Jahren schreibt diese Frau Weltraumgeschichte. Rabea Rogge. Als erste deutsche Frau ist die Berliner Robotikforscherin ins Weltall gestartet.
2, 1, ignition.
Es war ein Bilderbuchstart in den Nachthimmel von Florida.
Can you hear me? This is Lima Bravo November 9 Juliet.
Rabea Rogge möchte andere Frauen inspirieren und den Weg dafür bereiten, dass mehr Laien ins All fliegen können.
Rabea, schön, dass du da bist bei Überschlafen.
Ja, freut mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Wir treffen uns ja hier heute, um über Schlafen im All zu sprechen. Und da darf eine natürlich nicht fehlen, unsere Schlafexpertin Dr. Christine Blume. Hallo Christine.
Ja, hallo Rabea. Hallo Ilka.
Christine, du hast heute Studien zu Schlaf im Weltall mitgebracht.
Genau, ja. Wir klären heute, wie sich der Schlaf bei einem Weltraumflug verändert, welche Rolle dieser fehlende Hell-Dunkel-Rhythmus spielt, oder der ist zumindest total komisch, und zu welchen Mitteln AstronautInnen greifen können, wenn sie sagen, boah, ich muss echt jetzt mal wieder richtig gut schlafen.
Danke dir für die Vorstellung unserer Themen. Und noch zur Vollständigkeit, ich bin Ilka Knigge, ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder Besuch haben hier bei Überschlafen. Es ist eine unserer Schlafen-Extremfolgen, habt ihr vielleicht gemerkt, in denen wir mit Menschen sprechen, die in Extremsituationen schlafen. Und wenn ihr so eine Person seid und mal Lust habt, zu uns in den Podcast zu kommen, dann schreibt uns auch gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und eins will ich nicht vergessen, darf hier auch nicht fehlen bei uns, bei Überschlafen, unser Mythencheck. Da geht es heute darum, ob man im Weltall wirklich nicht schnarchen kann. Aber jetzt zu dir, Rabea. Bevor wir dazu kommen, wie Schlafen im All funktioniert, nimm uns bitte mal mit in diesen Moment, als ihr da wirklich abhebt.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl?
Zuerst mal dachte ich auf jeden Fall, dass ich aufgeregter sein würde. Also sagen wir mal, ich dachte, ich hatte sehr viel Angst davor, Angst zu haben, glaube ich. Und an dem Tag selbst war ich aber ziemlich ruhig. Mhm. Zum einen auch, weil wir ein Gewitter an dem Tag hatten und ich dachte, na gut, heute werden wir eh nicht starten, das wird hier bestimmt noch abgebrochen. Und zum anderen, weil wir ein Jahr dafür trainiert hatten und das heißt, das kam einem alles sehr vertraut vor. So, nun sitzt man da natürlich auf dem Launchpad, auf der Startrampe und dann kam der Countdown. Und ich dachte mir, nun gut, vielleicht geht es ja doch los heute. Und dann merkt man, wie so langsam die Rakete zum Leben erwacht. So unter einem, also so ein leichtes Schwanken hatte ich gemerkt. Mhm. Und dann geht es tatsächlich los. Und das war wirklich so ein magischer Moment. Ich habe mich so viel gefreut. Ich hatte keine Angst, sondern es war eher so, als wenn man in einer Achterbahn ist und so freudige, sag ich mal, Aufregung verspürt. Mhm. Und ich war auch Pilotin auf der Mission, hat man dann in den, man nennt es dynamischen Phasen, auch den größten Fokus darauf zu legen, was jetzt gerade die Werte anzeigen. Und dann bleibt gar nicht mehr so viel Zeit für Gedanken, sage ich mal.
Mega spannend. Sicher haben viele...
Ich kriege gerade voll Gänsehaut.
Ja, ja. Viele haben wahrscheinlich verfolgt, wie du ins All gekommen bist und vielleicht auch schon mal gehört, was du machst. Aber nimm doch nochmal alle mit. Wie wurdest du denn die erste Deutsche im All?
Also unsere Mission hieß FRAM 2 und zur Einordnung, FRAM 2 war die erste astronautische Mission über beide Polarregionen der Erde. Und wir waren eine private Mission, also wir wurden ausgesucht nach unserem Hintergrund. Und mein Hintergrund ist, ich bin Forscherin, ich forsche mit Robotern in der Arktis und auf dem Ozean. Und somit habe ich so gesehen den Blickpunkt der Forschung vertreten auf der Mission. Wir hatten außerdem noch Eric Phillips aus Australien dabei als Polarabenteurer. Janneke Mikkelsen aus Norwegen als arktische Filmmacherin oder Filmmacherin auch in extremen Situationen. Und dann Chun Wang war der Missionskommandant, der so gesehen das Profil sich überlegt hat für die Mission. Und somit hatten wir alle einen anderen Blickwinkel auf die Polarregion.
Mhm. Und du bist Elektrotechnikerin.
Genau, genau. Also ich sage mal so, ich bin zum Großteil Forscherin und mein anderer Lebensweg, der mich auch zu dieser Mission gebracht hat, ist, sage ich mal, der Abenteuer-CV. Ich habe auch auf See gearbeitet, 3 Monate gegen illegale Fischerei. Und so ein Schiff und ein Raumschiff sind gar nicht so unterschiedlich, sage ich mal. Und bin zudem Polarabenteurerin auch. Ich war auf Ski-Expedition. Und zwar denke ich auch wichtig für diesen Raumflug, dass alle von uns wirklich auch Erfahrungen schon in extremen Situationen, zum Beispiel mit Schlafen, nicht im Weltall, aber zum Beispiel in Zelten bei minus 20 Grad hatten.
Mhm.
Genau.
Du hast eben gesagt, Schlafen im Weltall ist eine 10 von 10. Was war denn da für dich so das Aufregendste?
Ich würde sagen, das Aufregendste ist einfach immer das Schweben. Also tatsächlich dieses Losgelöstsein. Und ich meine, man kann natürlich auch tauchen und, sag ich mal, ein ähnliches Gefühl haben, aber man schläft ja nicht unter Wasser. Und deswegen fand ich das wirklich so einzigartig. Und ich muss sagen, ich hatte sehr viel Respekt davor, weil ich mir dachte, gut, wenn man nicht gut schläft, ist das eine von den Sachen, die wirklich die Mission auch ruinieren können, oder?
Ja.
Die dann zu sehr viel Stress führen können, zu Verlust von den Fähigkeiten. Wenn ich jetzt mir überlege, in wie viel Angst ich davor hatte und wie gut es eigentlich funktioniert hat, steht das in keinem Verhältnis. Also wir haben gut geschlafen.
Ja, Christine, sag doch mal was zu Verlust von Fähigkeiten, wenn man nicht genug schläft.
Ja, das ist natürlich ein großer Risikofaktor und besonders auf einer Raummission oder überhaupt überall da, wo es eben kritisch werden kann, diese Befürchtung, dass zu wenig Schlaf einfach zu Leistungseinbußen führt. Denn man weiß, dass relativ schnell schon nach knapp 20 Stunden Wachheit ist es so, dass man zum Beispiel einfach so kleine, sich verändernde Signale nicht mehr gut erkennt. Und dann, wenn man länger wach bleibt, dann wird es natürlich extremer. Man ist einfach nicht mehr so reaktionsschnell. Man kann auch nicht mehr so gut Entscheidungen treffen. Also es gibt auch so Beispiele wie zum Beispiel die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Da vermutet man zum Beispiel auch, dass da die Uhrzeit eine Rolle gespielt hat und dass die Ingenieure, die da vor Ort waren, nicht mehr die richtigen Entscheidungen treffen konnten, unter Einbezug aller Informationen, um die Katastrophe aufzuhalten. Und da sieht man, so Schlafmangel, das kann unter Umständen halt schon echt auch mal nach hinten losgehen.
Rabea, ich habe so ein bisschen gehört, das hat dir vielleicht Druck gemacht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, bei Expeditionen ist das oft so, dass wenn die Basics nicht stimmen, sage ich mal, dann steht und fällt alles damit. Und das ist zum Beispiel jetzt auch Nahrung, aber das ist auch definitiv Schlafen.
Mhm.
Und deswegen ist es, man denkt sich immer so, man kann, sage ich mal, alle Missionsobjectives gar nicht ausführen oder die wissenschaftlichen Experimente gar nicht so gut ausführen, wenn halt, sage ich mal, die Grundlagen nicht stimmen. Und deswegen hatte ich da ziemlich viel Respekt davor. Aber wir hatten auch sehr viel Briefings darüber und sehr viel Countermeasures, was man machen kann zur Not. Und am Ende war es dann einfacher, wie es ja auch dann sein soll, oder? Also sehr viel, man bereitet sich sehr viel vor und am Ende soll es einfacher sein und so war es dann auch, genau.
Ja, ach, schön. Beschreib uns mal so deinen Schlafplatz in der Kapsel. Ich habe mir das ein bisschen auf der ISS mal angeschaut. Da gibt es ja wirklich auch so einzelne Kabinen und die Schlafsäcke, die man da so festmachen kann an der Wand, damit man nicht so durch die Gegend schwebt. Wie war denn das bei euch?
Ja, bei uns war es also ähnlich im Sinne von, wir hatten auch die Schlafsäcke. Die waren auch super gemütlich, muss ich sagen. Also wirklich richtig toll. Wenn ich das vergleiche mit den Schlafsäcken, die wir zum Beispiel mit ins Eis nehmen, würde ich sagen, die Schlafsäcke im All waren definitiv kuscheliger. Wir haben keine abgetrennten Räume in der Dragon-Kapsel, so heißt das Raumschiff, sondern man sucht sich, sag ich mal, seinen Platz. Und Jannike und ich, wir waren die Pilotinnen, deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir bleiben jetzt vor den Monitoren, falls was ist, dass man aufwacht und direkt am Monitor ist, oder? Das heißt, man kann sich so vorstellen, man hat so die vier Sitze und dann vor zwei der mittleren Sitze sind die Monitore und wir haben uns dann wie an den Sitzen festgemacht mit dem Schlafsack. Und dann schwebt man da so über dem, also nicht direkt in dem Sitz, oder so über dem Sitz, würde ich sagen.
Ich dachte gerade so im ersten Moment, boah, das ist ja unbequem, weil man im Sitzen schläft, aber ihr sitzt ja eigentlich gar nicht. Also man kann ja nur auf der Erde sitzen mit der Erdanziehungskraft, oder?
Also. Ja, ich dachte auch, es wäre ungemütlich, weil wir haben auch eine 28-Stunden-Simulation gemacht auf der Erde, in der gleichen, also nicht in derselben Kapsel, aber in einer Kapsel, die ähnlich aussah. Und das war ungemütlich, weil da liegt man halt wirklich in diesen Sitzen. Aber sobald man, sag ich mal, die Freiheit hat zu schweben, passt das eigentlich.
Konntest du denn gut einschlafen? Ich stelle mir das so vor, dass einem vielleicht auch so die Arme mal so abdriften oder so.
Ja, man hat so Flugtage, muss man sich vorstellen. Das heißt, man launcht und dann hat man, ich glaube, wir hatten einen halben Tag, also Tag immer in Anführungszeichen, weil es sind ja einfach, sag ich mal, willkürlich festgelegte Zeiten.
Mhm.
Und dann haben wir 8 Stunden dafür gehabt zu schlafen oder so gesehen alloziert dafür zu schlafen. Wir haben meistens weniger davon benutzt, weil wir noch andere Dinge gemacht haben. Und das Einschlafen ging super gut, weil ich echt so kaputt war am Ende jedes Flugtages. Das heißt, das lief wirklich sehr gut.
Und hattest du dann komische Träume, dass du da so oben hängst? Und irgendwie?
Nein, also ich muss sagen, ich träume noch so, wenn ich jetzt wieder auf der Erde bin, träume ich noch so von dem Eindruck, sage ich mal, von die Erde gesehen zu haben. Aber im All selbst habe ich nicht komisch geträumt. Oder vielleicht kann ich mich auch nicht dran erinnern. Das kann ja auch sein.
Ja. Christina Rabea hat eben erzählt, wie lange sie geschlafen hat. Mhm. Du als Schlafforscherin hast für uns die Studien durchforstet, die es zu Schlafen im All gibt. Was kannst du uns denn zur Schlaflänge sagen? Geht es vielen Astronautinnen und Astronauten wie ihr?
Ja, also generell muss man erstmal sagen, so diese Umgebung, die Schwerelosigkeit und auch die Effekte auf den Körper können da möglicherweise eine Rolle spielen. Die Tatsache, dass es nicht so richtig einen Hell-Dunkel-Rhythmus gibt, all das ist so in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben als eine riesige Herausforderung für den Schlaf. Und deshalb findet man in Studien auch, dass Astronautinnen und Astronauten eigentlich eher nur so auf 6 bis 6,5 Stunden Schlaf kommen, selbst wenn sie eigentlich mehr schlafen könnten, wie Rabia auch gerade gesagt hat, oder auch vielleicht mehr schlafen wollten. Und da muss man sagen, das ist natürlich für die allermeisten Menschen schon ziemlich wenig. Also wenn ich mir vorstelle, irgendwie 4 Tage, 5 Tage mit nur 6, 6,5 Stunden Schlaf, also da funktioniere ich eher nicht mehr so gut. Man findet aber auch, dass eben einfach der Schlaf sich ein bisschen verändert. Man hat weniger Tiefschlaf. Das ist vielleicht auch so die Frage, wie ist das dann mit der Regeneration, ist die vielleicht auch nicht so gut und man hat auch mehr und längere Wachphasen. Ich finde erstaunlich, dass Rabea sagt, sie hat eigentlich so recht gut geschlafen. Ja. Häufig berichten Astronautinnen und Astronauten eher, dass auch die Schlafqualität, also das, was man subjektiv wahrnimmt, beeinträchtigt ist. Genau.
Ich finde das ganz spannend. Ich würde sagen, wir haben im Schnitt vielleicht auch so am Ende dann 6 bis 6,5 Stunden geschlafen. Aber es kam mir trotzdem so vor, als wenn wir gut geschlafen haben. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir weniger schlafen noch. Ich hätte jetzt so mit 5 gerechnet im Durchschnitt tatsächlich.
Man muss ja auch sagen, also Schlafqualität definiert sich ja nicht nur über die Länge. Also man kann ja auch 6 Stunden schlafen und echt gut schlafen. Ist vielleicht mal sogar leichter, als wenn man irgendwie versucht, 9 Stunden gut zu schlafen, muss man auch sagen. Ja.
Rabea, lass uns mal über deinen Rhythmus sprechen. Du hast ihn eben schon kurz angesprochen. Ich habe gelesen, auf der ISS geht die Sonne innerhalb von 24 Stunden 16 Mal auf und unter. Wie war das bei euch?
Ja, bei uns müsste es dann ähnlich sein. Ich muss gerade überlegen, wir sind, ja, das haut hin. Ich meine, 90 Minuten für einen Orbit, ich weiß jetzt nicht, die ISS hat, denke ich mal, ungefähr ähnlich, die Zeit sollte ähnlich sein. Und dann ist natürlich, die Hälfte davon ist im Dunkeln und die Hälfte ist Tag, so gesehen. Und zum Schlafen ist es dann aber natürlich so, dass man alles abdunkelt und zusätzlich auch noch Oropax hat oder Schlafmasken, also dass man wirklich, sag ich mal, abgeschottet ist.
Also die ganze Kapsel ist abgedunkelt?
Die ganze Kapsel ist auch abgedunkelt, genau. Also man hat keine Gardinen, aber sowas wie Abdunklungsstoffe für die Fenster zum Beispiel, genau.
Boah, war das nicht auch so ein bisschen klaustrophobisch?
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war zu müde, um mir darüber Gedanken zu machen.
Okay. Also doch müde.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war wirklich so, so kaputt am Abend, sage ich mal, von jedem Tag.
Das heißt, du hast auch nicht nachgeholfen mit irgendwie Melatonin oder sowas?
Nee, hätte man machen können und natürlich wäre es auch wichtig gewesen, dann eben genau guten Schlaf zu haben. Habe ich aber nicht gebraucht tatsächlich. Oder man kann sich vorstellen, wie wenn man auf See ist oder und man nimmt etwas gegen Reisekrankheit oder Seekrankheit, dann hat das ja meistens auch den Nebeneffekt, dass man davon müde wird. Mhm. Kann sein, also kommt auf den Menschen drauf an und auf die Medikamente. Und das kann man sich auch zunutze machen tatsächlich.
Das heißt, du hast auch was gegen Übelkeit genommen?
Gegen Übelkeit habe ich was genommen, ja. Ah. Aber das war nicht gen Abend, das war gerade am Anfang. Also ich bin gerade in den Orbit gekommen, mir war sofort schlecht, ich musste mich übergeben.
Oh nein,
oh je.
Und ja, das ist recht normal.
Ich erspare dir jetzt die Fragen danach, wie das ist, ne? Übergeben im All, auch wenn das auch spannend klingt irgendwie.
Eine Erfahrung.
Okay. Aber Christine, lass uns doch an der Stelle mal darüber sprechen, was das so eine Herausforderung ist für den Körper, wenn es einfach kein richtiges Hell und Dunkel mehr gibt oder zumindest nicht jetzt in den Rhythmen, die wir sonst so auf der Erde kennen. So, was macht das mit Menschen im All?
Ja, ich habe mir das auch mal gerade parallel ausgerechnet. Es müssen wirklich bei 90 Minuten für einen Orbit, dann müssen es auch 16 Sonnenauf- und Untergänge gewesen sein, auch bei euch. Also ich würde mal so sagen, Jetlag kennen irgendwie schon mal die meisten. Das ist schon mal unangenehm. Aber hier kommst du ja quasi nie in dieser neuen Zeitzone an. Dem Körper und der inneren Uhr fehlt wirklich einfach komplett die Orientierung. Also man weiß halt nicht, wann beginnt der Tag, wann endet der Tag, weil man hat eben 16 Sonnenauf- und Untergänge an einem Tag, also pro 24 Stunden. Und das ist einfach total verwirrend für die innere Uhr. Und da weiß auch dann im Endeffekt jede Zelle des Körpers nicht mehr so genau, wo jetzt oben und unten und links und rechts ist. So kann man sich das vorstellen. Das zeigt sich eben auch in den Studien, dass da irgendwie maximale Verwirrung im Körper vorhanden ist. Was genau das jetzt mit unserem Körper und unserem Schlaf macht, abgesehen davon, dass es uns irgendwie nicht so gut bekommt, das kann man aber noch nicht sagen. Da gibt es einfach bisher auch zu wenig Studien dazu.
Das heißt, wir wissen auch nicht mehr, ob man da jetzt irgendwie sich anpassen kann, auch an so kleine Rhythmen. Wir haben ja auch schon öfter so über Schlafen in Phasen geredet und solche Sachen, ne?
Also was man sagen kann, ist, dass im Endeffekt unsere innere Uhr nur sehr wenig Licht braucht, um sich an einen Rhythmus anzupassen, also an einen 24-Stunden-Rhythmus. Da reicht wirklich sehr, sehr wenig Licht aus. Aber natürlich unter der Annahme, dass es überhaupt einen 24-Stunden-Hell-Dunkel-Rhythmus gibt. Mhm. Und wenn es diesen Rhythmus nicht gibt, dann kannst du dich einfach nicht anpassen, nicht synchronisieren. Ob das jetzt aber ist, dass die innere Uhr das konstant versucht, sich da anzupassen, oder ob die irgendwann einfach auscheckt und sagt, hey, sorry, aber Leute, jetzt reicht's. Ich gebe es einfach auf, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Wäre auch eine Möglichkeit. Das weiß man noch nicht so genau.
Vielleicht reden wir mal über so andere Störungen. Oh, sorry. Rabia, möchtest du?
Alles gut. Ja, ich wollte zu der Anpassung auch sagen, dass wir tatsächlich, also wir hatten ja auch ein Team von Doktoren dabei, und die haben geguckt, dass wir eine Woche vor dem Launch schon unseren Schlafrhythmus angepasst haben, auf diesen neuen Schlafrhythmus. Mhm. Also das heißt, wir waren in Quarantäne in Florida, und da haben wir schon auf Flugzeit dann, also erstmal haben wir so einen sogenannten Slam-Shift gemacht, also sehr viele Stunden auf einmal und dann eine Stunde oder zwei Stunden pro Tag, ich weiß es nicht mehr genau, für die restliche Woche, bis wir bei dem Rhythmus angekommen sind. Und dann war es für uns tatsächlich auch so, dass es immer, wir waren nachts so gesehen wach und tagsüber am Schlafen. Das war der schlimmste Shift, den man machen konnte eigentlich. Aber so waren wir auch wie schon darauf eingestellt.
Wonach hat sich das denn entschieden, was euer Rhythmus wird?
Das hat sich entschieden nach genau dem Launch-Datum. Also es gibt immer vier verschiedene Zeiten, zu denen man launchen kann, die immer 1,5 Stunden entfernt sind voneinander. Mhm. Und ich glaube, es geht dann von der ersten ab, so gesehen.
Ah, okay, interessant.
Und dann ist das alles durchgerechnet.
Einfach so eingewöhnt. Christine, ich will dich nochmal nach so Störfaktoren fragen. Es gibt ja wirklich ganz gute Befragungen unter Astronautinnen und Astronauten, wo die auch beschreiben, was sie stört, wenn sie im All schlafen. Was sind denn da so die großen Probleme?
Also einen hat Rabea gerade schon gesagt, ist wirklich auch diese Übelkeit. Also wenn man da nichts dagegen macht, dann, also ich habe Zahlen gefunden, dass 60-80% derjenigen, die ins All fliegen, haben das innerhalb der ersten 3 Tage. Ist vor allem auch durch Kopfbewegungen ausgelöst. Ich dachte gerade auch so, also ich bin so empfindlich gegenüber Reiseübelkeit, dass wenn mir jemand schon erzählt davon, dass er Reiseübelkeit hat, dann wird es mir schon halb anders. Genau, also man nennt dieses Phänomen auch Space Motion Sickness. Also Motion Sickness oder Travel Sickness würde man auf der Erde sagen, und da ist es eben dann Space Motion Sickness. Und so eine Übelkeit, die kann natürlich auch den Schlaf stören, muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach erstmal ja im Prinzip ein Signal für unser Gehirn oder unseren Körper, da stimmt was nicht. Also beweg dich bitte möglichst schnell raus aus dieser Situation, das ist für dich nicht gut. Das ist das Signal, dass Übelkeit jedweder Form erst einmal aussendet. Und jetzt hat man aber natürlich den Fall, dass man leider nicht so gut rauskommt. Und ja, aber es gibt natürlich auch Dinge, die man dem entgegensetzen kann, wie Rabia gesagt hat. Also genauso wie für eine Reisekrankheit gibt es auch Medikamente, die man da im All nehmen kann.
Ich kann mir vorstellen, wahnsinnig laute Geräusche spielen da auch eine Rolle, Rabia?
Ja, hat man jetzt vielleicht nicht so viel. Also das Einzige, was man hört, ist die Klimaanlage und wenn die Triebwerke feuern, genau. Mhm. Das hört man im Zweifelsfall, aber sonst eigentlich nicht. Sonst gibt es eigentlich keine lauten Geräusche. Aber was noch so ein Störfaktor ist, tatsächlich ist, dass der Körper es gewohnt ist, auf etwas zu liegen. Das wurde uns auch am Anfang gesagt. Und dann kann man, also je nachdem, das verschieden lösen. Man kann zum Beispiel so lösen, dass man ein Kissen an seinen Kopf bindet. Dann hat man so gesehen etwas, hat man dieses Gefühl noch. Ich habe es gelöst, indem ich geschaut habe, dass mein Kopf immer an die Paneele hinter mir gekommen ist. Und das hat für mich echt viel ausgemacht.
Ah, spannend. Hattest du das Gefühl, du bist da dann auch so wirklich so ein bisschen wie auf Wolken? Weil, also ich kenne das jetzt von mir auch mal, dass ich so ein bisschen verspannt aufwache, wenn ich mich irgendwie so doof hingelegt habe oder so. So aus den Nackenschmerzen. Da stelle ich mir schon vor, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man schwerelos ist.
Ja, genau. Ja, wie auf Wolken ist eigentlich eine gute Beschreibung, würde ich sagen. Wovor ich Angst hatte, ist, dass ich irgendwas in meinen Schlafsack getan hatte und das dann am nächsten nächsten Morgen, sage ich mal, weggeschwebt ist. Ja. Deswegen habe ich geschaut, dass ich alles wirklich auch festmache. Das kann ja dann wirklich überall sein.
Ja.
Das hatte ich in der ersten Nacht gemerkt. Deswegen, das war, glaube ich, meine größte Sorge noch.
Aber das ist nicht passiert.
Ja, genau.
Ich habe übrigens auch zu dieser Space Motion Sickness auch gelesen. Auch da ist ein Faktor, dass der Körper eben keine Auflage mehr hat. Und damit eben auch diese sensorische Wahrnehmung von auf etwas liegen zum Beispiel oder überhaupt diese Orientierung im Raum, die es ja auf der Erde gibt, die wird dadurch eben verunmöglicht. Und könnte mir auch vorstellen, dass eben auch vielleicht da das Gefühl haben, irgendwo etwas zu berühren, hilfreich ist.
Hm. Ja,
ja. Ja, es ist tatsächlich so eine, sage ich mal, Taktik, die man dagegen anwenden kann, dass einem am Anfang schlecht wird, ist, dass man ganz bewusst oben und unten zuweist zu dem Raumschiff, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt immer, wo die Sitze sind, ist unten. Ich habe das explizit nicht gemacht, weil ich mir dachte, gut, irgendwann muss ich mich eh dran gewöhnen, dass es jetzt ganz viele verschiedene Orientierungen gibt. Und deswegen wurde mir gerade am Anfang auch so schlecht. Ich denke, man kann es auch definitiv behutsamer machen. Und das andere ist tatsächlich auch, also die Erde sieht man, wie sie sich dreht. Oder also sie dreht sich so schnell, dass man es wirklich gut sieht. Und das ist auch ein anderer Faktor.
Krass.
Ja.
Und also aufregend.
Ja. und man möchte es ja wirklich auch angucken. Also mir ging es so, ich wollte unbedingt schauen, aber mir, also es war auch, es ging gar nicht für meinen Körper. Deswegen habe ich am Anfang erstmal nicht rausgeschaut.
Was sagen denn da andere Astronautinnen und Astronauten, mit denen sprichst du doch bestimmt über sowas? Kann man sich da vielleicht, wenn man noch länger dort ist, du warst 4 Tage, ne? Kann man sich da irgendwie dran gewöhnen?
Ja, auf jeden Fall. Also Space Motion Sickness ist ja eine Sache, aber Space Adaption Sickness ist so der Schirmbegriff dafür. Es gibt auch andere Dinge, zum Beispiel so Rückenschmerzen, weil sich die Wirbelsäule verlängert, also nicht verlängert, aber so entlastet wird. Mhm. Das heißt, man wird 3% größer im All. Und ganz andere Sachen. Und wie Christine schon meinte, es sind circa 70% aller Raumfahrer haben das. Aber es geht wirklich dann nach den ersten Tagen weg, was das Gute ist.
Ja. Hast du eine Veränderung gemerkt so mit der Zeit?
Ja, ich fand es sehr spannend. Wir hatten zum Beispiel ein Experiment zum Thema räumliches Orientieren. Und subjektiv fiel mir das auf jeden Fall schwerer. Das war, glaube ich, am 2. Flugtag, dass wir das gemacht hatten. Und ich war echt ein bisschen desorientiert. Und dann aber nach der Rückkehr, also nach 3,5 Tagen dann direkt am Tag der Ankunft, fiel es mir sehr, sehr, sehr viel einfacher, mich zu orientieren in so 3D-Umgebungen. Und dann dachte ich schon so, ach, das ist ja komisch, dass wir jetzt hier Tests bekommen haben, die sehr viel einfacher sind als vorher. Aber das waren einfach die gleichen Tests. Und ja, tatsächlich bin ich dann wie danach, also hat sich mein Gehirn und mein Körper so schnell daran angepasst, innerhalb von diesen 3,5 Tagen, dass es gesagt hat, okay, wir verstehen jetzt, es gibt jetzt hier eine neue, naja, nicht neue Dimension, aber eine neue Dimension zum Nutzen. Ja. Und damit kommen wir jetzt einfach klar. Fand ich sehr beeindruckend vom Körper.
Wow.
Boah, das ist schon krass, wie anpassbar unser Gehirn da ist, gell?
Ja, voll.
Ja, absolut.
Du hast eben erzählt, dass du gut geschlafen hast, dass es sich für dich gut angefühlt hat. Also du hast gar nicht nachgeholfen mit irgendwelchen Mitteln.
Nein, ich würde aber sagen, was bei uns in der Crew sehr geholfen hat, ist, dass wir alle Abenteurer und Abenteurerinnen sind, denke ich mal. Und dass das heißt, dass wir, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, 3 Monate auf See mit einem sehr strengen Schichtplan war sehr viel schwieriger mit klarzukommen für den Schlaf als jetzt die 3,5 Tage im All. Mhm. Und oder bei minus 20 Grad einzuschlafen, wenn man das Gefühl hat, das Gesicht friert ab und da irgendwie zu schauen, wie man in den Schlafsack kriechen kann, sodass man noch Luft bekommt, aber die Nase nicht abfriert, so gefühlt, fand ich auch schwieriger tatsächlich als im All zu schlafen.
Wir könnten mit dir ja tausende Folgen machen. Christina, auf was ich hinaus will, ist, ich habe gelesen, dass viele AstronautInnen Schlafmittel nehmen.
Also ich glaube, was man da vorweg vielleicht sagen muss, es kommt sicher auch auf die Dauer an. Ja, also 3,5, 4 Tage, da kann man vielleicht auch mal sagen, okay, wenn ich jetzt 3,5, 4 Tage irgendwie nur meine 6 Stunden schlafe, das überlebt man auch irgendwie. Man kommt halt vielleicht müde zurück und so, aber geht alles, gell? Aber es gibt ja eben Missionen, die dauern deutlich länger. Und das hat sich zum Beispiel auch eine Studie der NASA angeschaut. Und da haben die gefunden, dass 80% der Crewmitglieder Schlafmittel eingenommen haben. Und bei jeder zweiten Nacht, die Astronautinnen und Astronauten so insgesamt im All verbracht haben, waren eben Schlafmittel im Einsatz, also in mehr als 50% der Fälle. Und das ist natürlich schon eine enorme Summe an Nächten, wo man sagt, also da da ist der Schlaf wirklich wohl ein Problem. Das heißt auch, dass damit der Gesamtverbrauch an Schlafmitteln unter Astronautinnen und Astronauten, haltet euch fest, 20 Mal höher ist als in der Normalbevölkerung.
Das ist hart.
Also das ist irgendwie schon echt, echt beeindruckend, ja. Aber klar, es ist auch da natürlich immer eine totale Risikoabwägung, weil diese Schlafmittel, die sind nicht ohne Risiko. Und Rabea hat es gerade gesagt, wenn da ein Alarm kommt, dann musst du zack einfach auch wieder da sein unter Umständen, je nachdem, wie viele Menschen auch mit dabei sind. Da kannst du nicht einfach sagen, sorry, aber ich muss jetzt gerade mal irgendwie hier meinen Schlafmittelrausch erstmal ausschlafen, bevor ich mich um den Notfall kümmern kann. Und das ist natürlich echt ein Risikofaktor beim Einsatz von Schlafmitteln.
Ja. Ja, ist wirklich so eine Rechnung, ne? Was ist jetzt schlimmer? Wenig schlafen oder halt so ein bisschen benommen sein, vielleicht noch von dem Schlafmittel? Mhm.
Ja, wir haben natürlich, also ist es tatsächlich, ich glaube, also zwei Sachen. Einmal, Christine, soweit ich weiß, gibt es auch eine Studie der NASA, die genau eben Schlafmittel durchgetestet haben und danach die Menschen oder Probanden gebeten haben, jetzt mitten in der Nacht aufgeweckt, jetzt ein Notfall und dann gewisse Aufgaben zu vollführen, um zu gucken, welche Schlafmittel haben eben nicht, sage ich mal, scheiden aus, weil sie die Leute zu benommen machen, oder? Das zum einen. Und zum anderen haben wir natürlich auch alle Schlafmittel durchgetestet auf dem Boden, um zu wissen, dass jeder Mensch reagiert ja auch anders, sage ich mal, und hat so einen Schlafmittel-Hangover vielleicht für ein Medikament, aber nicht für ein anderes, sodass wir auch wussten, okay, für uns funktionieren jetzt die und die Schlafmittel, falls wir welche nehmen sollten, damit man eben nicht benommen ist, genau.
Ah, das heißt, du hättest so ein Schlafmittel deiner Wahl gehabt.
Genau, ja, natürlich.
Ja, spannend.
Aber ich finde es auch total sinnvoll, dass man das vorher mal durchtestet, gerade wenn man jetzt eine Person ist, die vorher noch nie ein Schlafmittel genommen hat, um einfach mal zu merken, wie fühlt sich das für mich an? Weil so, denke ich, kannst du auch eine ganz andere Entscheidung in dieser Situation treffen und sagen, okay, auch ein Schlafmittel ist unter Umständen keine angenehme Erfahrung, aber jetzt bin ich vielleicht in der Situation, wo es einfach nicht mehr anders geht. Jetzt muss ich. Oder vielleicht sagst du auch in einer anderen Situation, boah, nee, bleib mir weg, das ziehe ich jetzt durch, auch ohne Schlafmittel, weil diese Erfahrung ist einfach nicht gut.
Ja, dann kannst du auch so ein bisschen unterscheiden, was ist es denn jetzt, was mich irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht wolkig im Kopf macht, ne? Ist es einfach die Erfahrung an sich oder kommt da jetzt das Schlafmittel obendrauf? Was kann ich vielleicht weglassen?
Mhm. Also ich zum Beispiel, ich habe noch nie in meinem Leben ein Schlafmittel genommen. Ich wüsste nicht, wie sich das anfühlt.
Das müsstest du als Schlafforscherin aber eigentlich mal machen, Christine.
Willst du damit sagen, ich sitze eigentlich an der Quelle?
Nee, du musst doch wissen, was die Leute teilweise einnehmen.
Naja, man muss auch nicht jede Erkrankung gehabt haben, um zu verstehen, was da passiert. Ja, genau. Ich glaube, ich verzichte ganz gerne.
Über Schlafen. Mythencheck.
Schnarchen soll im Weltall unmöglich sein. Rabea, erstmal kurz vorab, was sind deine Erfahrungen damit?
Kann ich soweit bestätigen, einfach weil niemand geschnarcht hat bei uns. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das nur wir sind oder ob das generell natürlich gültig ist.
Ich habe gelesen, dass es daran liegen soll, dass die Schwerkraft, die eben es auf der Erde gibt und wodurch sich ja vielleicht irgendwie Dinge verändern im Liegen, da ja nicht vorhanden ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Infos, manche AstronautInnen würden erst im Weltall mit dem Schnarchen anfangen. Christine, du musst es aufklären. Was ist Mythos, was ist Wahrheit?
Also es gibt nicht allzu viele Untersuchungen dazu, aber das, was bekannt ist, deutet darauf hin, dass im Weltall weitaus weniger geschnarcht wird als auf der Erde. Konkret sagt eine Studie, wenn AstronautInnen vor dem Flug von 8 Stunden Schlaf 80 Minuten geschnarcht haben, dann waren es im All nur noch ungefähr 3 Minuten. Da würde ich sagen, es wurde so gut wie nicht mehr geschnarcht. Grund dafür ist einfach wirklich die Schwerelosigkeit. Die führt nämlich auf der Erde bei manchen Menschen dazu, dass die Atemwege sich verengen und damit entsteht dann auch so eine Vibration, wenn da die Luft durchströmt. Und im Weltall passiert eben genau dieses Verengen der Atemwege nicht mehr. Heißt zumindest, das Schnarchen von KollegInnen stört im All nicht.
Wie schön. Ich stelle mir das in Sachen Atmung im Weltall sowieso auch ziemlich verrückt vor. Wir haben hier ja mal in diesem Podcast auch über die sogenannte periodische Atmung gesprochen, die auftritt, wenn Menschen in der Höhe schlafen, also zum Beispiel auf Berghütten. Rabea, vielleicht kannst du mal erzählen, wie ist denn das im All beim Thema Atmen?
Also was passiert ist, dass die Flüssigkeiten von den Beinen eher in den Kopf sich umverteilen, circa 2 Liter sind das. Und das, was passieren kann, ist, dass man so ein bisschen verschnupft wirkt. Kommt auch, also sehr individuell, ich hatte das zum Beispiel nicht. Aber das ist das, was ich zum Atmen beisteuern kann. Für mich war es ganz normal tatsächlich.
Ach witzig, ja, ich habe mir im Vorfeld hierzu auch ein Video von Astro Alex angeschaut für die Maus. Sehr süß, kann ich empfehlen. Der sieht da wirklich auch ein bisschen so verquollen, verschnupft irgendwie aus, war so mein Eindruck. Christine, was weißt du darüber? Gibt es da Studien?
Also was man weiß, ist natürlich, ist ein No-Brainer, bei der Atmung im All fehlt einfach die Schwerkraft. Und dadurch verändert sich auch die Atmung. Also der Bauch zum Beispiel muss mitarbeiten. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, Rabea, dass sich da vielleicht auch was verändert hat. Das heißt, es gibt Veränderungen, aber eher so im Sinne von Anpassungen. Also man atmet vielleicht einfach ein bisschen anders, aber es ist jetzt nicht die Versorgung des Körpers beeinträchtigt. Und eben, jetzt haben wir gerade über das Schnarchen gesprochen. Es gibt auch eben Hinweise, dass diese Schwerelosigkeit zum Beispiel auch Atemaussetzer, die eben auf der Erde häufig ein Problem sind für Menschen, die da entsprechend veranlagt sind, dass es dieses Problem all nicht gibt. Also das zeigt eben auch nochmal, dass sich wirklich einfach doch einiges auch, was mit der Atmung zusammenhängt, da verändert.
Das klingt eigentlich fast so, als vielleicht bis auf die Länge, als ob wir alle mal im All schlafen müssten.
Definitiv. Finde ich schon.
Rabea, zum Schluss, ich würde gerne noch wissen, wie krass war es für dich anzukommen? Also was hat das mit deinem Schlaf gemacht?
Anzukommen, also erstmal war, würde ich sagen, der Wiedereintritt sehr viel heftiger als der Launch. Der Launch, also der Start an sich ist sehr viel sanfter, als ich erwartet hatte, weil auch gar nicht so viele Beschleunigungskräfte auf den Körper wirken. Mhm. Zurück hat sich dann aber der Körper daran gewöhnt, dass die Schwerelosigkeit da ist. Und da hat es sich für mich nach sehr, sehr viel mehr Kräften angefühlt. Also zum Beispiel, dass man wirklich auch hört oder dass man merkt, dass man schwerer Luft bekommt, einfach weil etwas auf den Brustkorb wie drückt, oder? Also natürlich, wir haben auch ein letztes Experiment gehabt, wo wir selbst aus der Kapsel ausgestiegen sind. Und das war etwas herausfordernd, aber hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Nachdem ich das aber gemeistert hatte, würde ich sagen, ich glaube, wir hatten so viel Schlafrhythmuswechsel, auch in den Trainingsphasen, in der Mission, dass das Zurückkommen auch dann gar kein Problem mehr war. Also ich hatte gut geschlafen in der ersten Nacht, als ich zurück wieder da war.
Erstmal ganz viel.
Tatsächlich eigentlich ganz normal, weil wir am nächsten Tag ja, also wir hatten die nächste, also man kommt an, dann hatten wir so circa einen halben Tag und die nächsten zwei Tage waren ja voll gepackt mit Forschung. Das heißt, da ging es wieder früh los.
Eigentlich auch schön fürs Wiederankommen. Rabea, hast du noch irgendeine Frage an Christine, an unsere Schlafexpertin?
Was ist denn das, was so Schlafforscher am meisten überrascht oder was ist das größte Mysterium, was es noch gibt für Schlafen im All?
Für Schlafen im All? Oh, ich glaube, da gibt es noch viele Dinge zu klären. Also ich glaube, dass, also wir haben zwar Daten und ich weiß auch, die NASA zum Beispiel hat auch Schlafforschende, die sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen, aber es gibt zu einigen Themen auch noch relativ wenig Daten. Eines ist zum Beispiel, wie sich eben der Rhythmus verändert. Also dieser Rhythmus der inneren Uhr, ob die dann eben einfach ihr Ding macht, weil sie sagt, hey, kann mich sowieso nicht anpassen, oder ob die sich irgendwie versucht anzupassen, aber das nicht so richtig klappt. Also da wissen wir zum Beispiel noch sehr wenig. Wo man eigentlich sagen müsste, das ist gar nicht so schwer zu erforschen. Aber irgendwie, ja gut, die Gegebenheiten sind halt auch begrenzt. Aber ich fände es mega spannend, da auch irgendwie mal mehr Einblicke zu erhalten in dieses Thema. Find es mega spannend.
Ja, total. Super.
Rabea, ich frage am Ende unserer Folge immer, was nimmst du mit?
Ich denke auf jeden Fall, dass wir mehr Forschung für Schlaf in extremen Situationen brauchen. Und ich nehme vor allen Dingen auch damit, dass wir hoffentlich dann auch sehr viel für Schlaf auf der Erde daraus lernen. Wenn wir wissen, wie man am besten schläft in, sag ich mal, Extremsituationen, dann sollte es ja nicht so schwer sein auf der Erde. Hoffentlich.
Christine, was nimmst du mit?
Ich nehme mit, dass man zumindest für eine kurze Zeit im All auch sehr viel besser schlafen kann, als ich das erwartet hätte. Und ja, und dass man vielleicht auch wirklich von so einem Weltalltrip zurückkommen kann und sagen kann, ich habe gut geschlafen.
Und wenn ihr auch in Extremsituationen schlaft, vielleicht bringt das euer Hobby mit oder vielleicht bringt das euer Job mit, dann schreibt uns an überschlafen@deutschlandfunknova.de und wir freuen uns, wenn ihr dann vielleicht irgendwann die nächsten Gäste seid in unserem Podcast. Bis dahin sagen wir danke, Rabea.
Danke euch.
Und schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.